Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge von Podcast, dem Podcast von ProCup Zentralschweiz. Vis-à-vis von mir sitzt Paula Krüger. Sie wird sich jetzt gerade selber vorstellen, wer die Paula Krüger ist und was sie so macht.
Ich bin Diplompsychologin und Linguistin und arbeite an der Hochschule Luzern bei der sozialen Arbeit im Institut Sozialarbeit und Recht und forsche dort schwerpunktmäßig zum Thema Gewalt.
In der Vorbereitung habe ich mich gefragt, weshalb die Frau Krüger dieses Thema gewählt hat.
Die Antwort ist leicht und wahrscheinlich nicht so spannend. Im Rahmen meines Studiums bin ich dem Thema begegnet, weil ich habe in Bremen studiert und dort gibt es den Schwerpunkt Rechtspsychologie. Und dort bin ich mit dem Thema Gewalt und Kriminalität in Kontakt gekommen und finde das eben nicht nur ein interessantes Thema, sondern ein wichtiges Thema, wo es noch viele Wissenslücken gibt dazu, warum das passiert und was man machen kann, um das zu verhindern.
Welche großen Aha-Erlebnisse hatten Sie, wo Sie frisch in das Thema reingekommen sind?
Ich glaube, eines der größten Aha-Erlebnisse ist, dass, wenn man genauer hinschaut, dass dann vieles, was man so allgemein unter Gewalt zählt oder eben nicht zählt oder was man meint, wer betroffen ist und wer Gewalt ausübt, dass das doch nicht so klar ist. Also, dass es mehr Leute betrifft, als man denkt, ganz verschiedene Bevölkerungsgruppen betrifft. Und dass eben, also das klassische Bild, was wir haben von gewaltausübenden Personen, ist der gewaltausübende Mann. Aber Frauen üben natürlich auch Gewalt aus.
Sind dann die Formen anders oder sind es die gleichen Formen, nur hört man nicht so viel von anderen oder nur vom gewaltvollen Mann?
Also man weiß noch, also gerade im Vergleich zur männlichen Gewalt weiß man deutlich weniger über weibliche Gewalt. Man meint immer, es sei dann vor allem psychische Gewalt, aber auch Frauen üben durchaus körperliche und sexuelle Gewalt aus. Was man bisher weiß, jetzt mit Blick zum Beispiel auf körperliche Gewalt, ist, dass die einfach aufgrund der biologischen Unterschiede von der Kraft her, dass das zu weniger schweren Verletzungen führt, körperliche Verletzungen. Psychisch ist das natürlich das Gleiche, die Folgen jetzt bei Männern und Frauen.
Was sind so die Rahmenbedingungen für Gewalt? Was löst Gewalt aus und wie kommt es zu Gewaltsituationen?
Das ist eine gute Frage, das ist eine komplexe Frage, die auch eben noch nicht vollständig beantwortet ist. Deswegen kann ich keine einfache Antwort geben. Also es ist die Person und auch das Gegenüber, was zusammenkommt in einer bestimmten Situation, die dann das auch möglich macht.
Weil unser Jahresthema ist ja Gewalt an jungen Frauen und auch Frauen mit Behinderung. Und wir hatten ja auch da ein Podiumsgespräch und Sie haben ja auch ein Interview gegeben zu Gewalt an Menschen mit Behinderung und Sie haben gesagt dort im Interview, dass es auch viel mit Machtverhältnissen und strukturellen Ungleichheiten passiert. Würden Sie da sagen, dass es bei Menschen mit Behinderung das so ein großer Gradmesser ist, die Ungleichheit von Gewalten, Trennungen oder so?
Genau, also es sind Machtasymmetrien, die immer eine Rolle spielen. Und bei Menschen mit Behinderung gibt es auf unterschiedlichen Ebenen eben solche Machtasymmetrien.
Genau. Wo Sie dann mehr über auch Menschen mit Behinderung und eben Gewalt geforscht haben, was ist Ihnen da für Aha-Erlebnisse bewusst geworden? Eben die Machtverhältnisse, aber gibt es sonst noch so Punkte, die man in der Forschung so gemerkt hat?
Also jetzt bei dem letzten Projekt, was wir eben für das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen durchgeführt haben, ist mir nochmal ganz klar geworden, dass man wirklich auf die Heterogenität dieser Bevölkerungsgruppe auch achten muss. Also vorher hatte ich auch, wenn ich mit dem Thema oder zu dem Thema gearbeitet habe, das waren dann bestimmte Behinderungsformen. Also beispielsweise Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Und dabei geht aber eben diese Heterogenität vergessen. Und zwar nicht nur in Bezug auf Form und Schwere der Beeinträchtigung, sondern ja grundsätzlich auch. Also eben auch das Geschlecht spielt eine Rolle, sexuelle Orientierung kann eine Rolle spielen, Geschlechtsidentität, Herkunft und so weiter.
Eben, der Bund hat ja eben einen Bericht oder bei der Hochschule angefordert, weil sie haben das auch im Interview gesagt, wir hatten auch gar keine Daten bis zu diesem Zeitpunkt. Weshalb nicht? Hat man da sich auch bei der Erarbeitung dieses Berichtes die Frage gestellt, weshalb es vorher noch keine Daten gegeben hat?
Also ich muss sagen, diesen Teil mit den Daten, das hat das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung selbst bearbeitet. Ich würde sagen, es sind vor allen Dingen wahrscheinlich zwei Gründe, die dazu führen, dass wir so wenig Daten haben. Oder drei. Also wir haben grundsätzlich wenig Daten in der Schweiz zu Gewalt.
Ja.
Und bei Menschen mit Behinderung kommt dazu, dass das vielfach oder noch lange Zeit und immer noch eigentlich unterschätzt wird, das Ausmaß davon. Also dass das hinten rangestellt wurde, jetzt beispielsweise zu Gewalt gegen Frauen allgemein. Und das andere ist, dass Gewalt, Prävalenzen, das Ausmaß an Gewalt zu erfassen, sowieso schwierig ist, komplex ist und dass bei der Gruppe Menschen mit Behinderungen ja gerade in Institutionen das noch schwieriger ist, die zu erreichen. Und bestimmte Teile erreicht man sehr schwer. Also wenn es Probleme gibt im sprachlichen Ausdruck beispielsweise oder wenn man Menschen mit einer Demenz beispielsweise auch anguckt, dann haben wir eben das Problem der demenziellen Erkrankung, je nachdem, wie weit die fortgeschritten ist.
Das ist noch ein spannender Punkt wegen den wenigen Daten über Gewalt. Ist dann Gewalt ein Thema, das in der Gesellschaft tabuisiert wird? Müsste man es aktiver besprechen, um auch das Thema mehr in die Gesellschaft reinzubringen?
Ja. Definitiv.
Aber wenn es ja dann eben tabuisiert wird, wie macht man dieses Thema gesellschaftlich relevant, dass man keine Hemmungen hat, darüber zu sprechen? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Also aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wenn es Kampagnen gibt, beispielsweise vom Bund zur Gewaltprävention, dass Menschen mit Behinderungen dort auch sichtbar werden. Okay. Und zwar auch Menschen mit verschiedenen Behinderungen sichtbar werden als Gewaltbetroffene. Das Gleiche gilt auch für ältere Menschen, die, wenn die in Kampagnen auftreten, dann zum Beispiel als Zeuge oder Zeugin auftreten, aber nicht als gewaltbetroffene Person. Und das ist wichtig, um zu zeigen, eben es betrifft ganz viele Menschen, unterschiedliche Menschen und eben auch Menschen mit Behinderung oder insbesondere eben auch Menschen mit Behinderung.
Ich habe ja selber ein Institutionssetting, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin in einer Sonderschule aufgewachsen, Mitte der 90er, also Ende der 90er, Anfangs 2000er. Und eben wenn man auch über sexuelle Gewalt oder über Sexualität spricht, war das früher auch ein Tabuthema, das aber, glaube ich, das andere Tabuthema Gewalt eben genährt hat, weil es eben ein Tabuthema war. Müsste man da auch die sogenannten Schonräume abbauen, um das andere Tabuthema Gewalt aktiver zu besprechen?
Also es ist eben wichtig, über das Thema zu sprechen, über Sexualität zu sprechen, die Person eben immer aufzuklären, also eine geeignete Form zu wählen, über Sexualität zu sprechen, darüber aufzuklären, Sprache zu geben über das, was passiert. Also aufzuzeigen, es gibt in der Sexualität gibt es Handlungen, die man miteinander macht, die gefallen, ja, die einvernehmlich sind. Und es gibt aber eben auch Grenzüberschreitungen. Und dass man muss das grundsätzlich lernen zu erkennen, das gefällt mir noch und das gefällt mir nicht. Das möchte ich nicht. Und das ist in Ordnung, wenn ich sage, das möchte ich nicht. Aber dafür muss ich das wissen und dafür muss ich auch eine Sprache haben, darüber zu sprechen. Ich muss das benennen können, was dort passiert ist. Und das ist wichtig. Und ich glaube, da sind wir schon einen Schritt weiter als noch vor 20, 30 Jahren, aber sicherlich noch nicht am Ziel. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, beim Podium, wo ich Ihnen auch den Link geschickt habe, gab es ja eine Erzählung einer jungen Frau, die auch eine Sprache gefunden hat und auch ein überschrittenes Ereignis erzählt hat und dann an den Hierarchiestufen und den Konstellationen in der Institution wie auch ein bisschen verzweifelt ist. Es ist dann so eine halbgare Situation dann erschaffen worden. Ist das dann auch eben das Problem eines geschlossenen Systems, einer Institution?
Genau, das ist ein Punkt, der sich auch jetzt in der aktuellen Studie bei uns gezeigt hat, wo wir auch interne Meldestellen von Institutionen befragt haben. Und wo sich gezeigt hat, auch die sind eigentlich nicht niederschwellig und barrierefrei für die gewaltbetroffenen Menschen mit Behinderung selbst. Also es läuft viel über die Fachpersonen und wenig, dass wirklich den Betroffenen selbst die Möglichkeit gegeben wird, sich zu melden und auch zu wählen zwischen, möchte ich das jetzt in der Institution behandelt haben oder möchte ich mich doch an jemanden extern wenden, bei einer Opferhilfeberatungsstelle beispielsweise.
Was? Ah, okay.
Und ich glaube, da gibt's einfach, also auch da, die Institutionen sind dran, die einen sind schon weiter voran, die anderen sind gerade dabei, die Konzepte weiterzuentwickeln. Und da ist sicherlich aber noch einiges zu tun und zu verbessern, auch an den Konzepten.
Was ja auch im Bericht, glaube ich, klar geworden ist, auch ein niederschwelliges Angebot der Präventionsstellen einen schnelleren Zugang wäre wünschenswert. Können Sie das ein bisschen ausführen, was damit gemeint wäre?
Also jetzt auch außerhalb
der Institution? Ja, außerhalb. Also wir können auch über das Institutionelle reden, aber so generell das niederschwellige und schnelle Präventionsmaßnahmen aktivieren zu können, ob jetzt das in der Institution ist oder auch außerhalb. Sie können wählen, was Sie zuerst
besprechen. Ich fange mit den externen, ja. Ich nenne sie jetzt mal externe Angebote an. Genau, da haben wir eben gesehen, es gibt bestimmte, also wenn man jetzt verschiedene Dimensionen von Zugänglichkeit sich anschaut, also nicht nur guckt, ist das Gebäude barrierefrei, sondern eben auch sind die Informationen barrierefrei zugänglich über die Institution, aber auch über das Thema Gewalt. Wie sind die Meldemöglichkeiten? Also gibt es feste Telefonzeiten, zu denen ich mich nur melden kann? Oder habe ich zum Beispiel auch die Möglichkeit, eine Sprachnachricht zu hinterlassen? Haben wir gesehen, dass die Angebote, je nachdem, auf welches Thema sie spezialisiert sind, unterschiedlich gut oder schlecht, müsste man eigentlich sagen, zugänglich sind. Also Barrierefreiheit der Gebäude ist noch das, wo die meisten anscheinend dran denken und wo am meisten dran gearbeitet wird. Das ist noch nicht überall gegeben, aber das ist so das Weiteste. Wo ein großes Problem besteht, ist bei der Zugänglichkeit der Informationen. Ja. Am ehesten noch, dass mal Informationen in leichter Sprache zur Verfügung gestellt werden, aber dass es jetzt Videos gibt mit Untertitelungen oder Videos auch in Gebärdensprache, das ist seltener der Fall. Und dann in der Beratung, also wenn man dann den Schritt gemacht hat, da fehlt es dann auch eben an entsprechenden Kompetenzen in der Kommunikation. Also gerade wenn es unterstützte Kommunikation bedarf, dann fehlt es dort an den Kompetenzen. Das wissen die Mitarbeitenden aber auch, die wir befragt haben, das ist ihnen klar und sie wollen daran auch was ändern. Und deswegen ist es eben sehr begrüßenswert, dass jetzt politisch auch gesagt wurde, dass es da Ressourcen braucht und dass sie zur Verfügung gestellt werden müssen.
Ja, wir halten vielleicht auch GebärdendolmetscherInnen im Haus, oder? Also eben, das habe ich auch gemerkt, nur barrierefrei, ich arbeite in einem Kunstbetrieb und wir wollten inklusiv Angebote schaffen, das ist noch viel komplexer als nur mehr Rollstuhlplätze. Und genau. Das kann ich mir in einer aufgebauschten Situation, wo man sich eh ein bisschen hilflos fühlt, braucht es dann klare Leitplanken, an denen man sich auch halten kann. Mhm. Oder? Und was kann dann eine Institution machen, um die Meldestellen offener und klarer zu machen, um so ein Verhalten wie jetzt beim Podium eben gegenzuwirken?
Also ich glaube, das eine, und das wurde auf dem Podium auch angesprochen, wenn ich mich richtig erinnere, ist wirklich die Unabhängigkeit von den Personen, ja, die zuständig sind für das Thema Gewalt. Dass die eben nicht verstrickt sind sozusagen in den Teams. Weil das ist, ich glaube, das können wir auch alle nachvollziehen, dass das schwierig ist, wenn man mit den Kollegen und Kolleginnen zusammenarbeitet, sich da unabhängig zu machen. Von daher ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das andere ist, sich tatsächlich auch zu öffnen. Also beide Seiten, sowohl die externen Stellen als auch eben die Institutionen, müssen sich besser vernetzen und können dann auch von den jeweiligen Kompetenzen profitieren. Also dieser Nachholbedarf an Kompetenzen zur Kommunikation beispielsweise mit Menschen mit sprachlichen Beeinträchtigungen kann nicht, ja, vielleicht nicht vollständig aufgefangen werden, aber es können Hemmungen abgebaut werden, wenn ich schon mit Institutionen in Kontakt bin, wenn ich da vielleicht auch mal präsent bin, mich vorstelle, das Angebot vorstelle. Das kann auch auf Seiten der Betroffenen Hürden abbauen, weil man die Person schon mal gesehen hat und man weiß, ich kann mich daran wenden und das ist eine ganz normale Person, mit der ich ganz normal sprechen kann.
Also auch da Hürden über die Behinderung abbauen, um dann eben einen speditiven Prozess auch anzustoßen. Oder wenn ich dann eben auch noch Hürden habe, eben vielleicht Behinderungen kognitiv, sprachlich, wird der eigentliche Prozess ja auch verlangsamt. Das kann ich mir auch gut vorstellen, wenn es dann eben eine Meldepflicht gibt bei der Polizei, oder? Nicht nur die Prävention und auch die Hilfestellungen bei Opferhilfen, aber auch bei der Polizei wäre es förderlich zu wissen, was passiert, wenn jemand kommt mit einer Sprachbehinderung, oder? Ja. Wahrscheinlich haben Sie das auch untersucht bei der Polizei. Gibt es wahrscheinlich auch Nachholbedarf?
Also wir haben Polizei jetzt nicht in der Breite befragt. Wir haben ein paar spezialisierte Fachstellen mit in der Befragung gehabt. Aber das, also das wäre zu breit gewesen und gehörte nicht zum Auftrag dazu. Aber das Thema Polizei oder Polizei als Akteur wurde in Interviews durchaus erwähnt. Wir haben auch Interviews geführt mit gewaltbetroffenen Menschen mit Behinderungen. Und da wurde uns eigentlich von positiven Erfahrungen mit der Polizei berichtet. Also scheint zu sein, als sei dort was passiert. Aber ich würde jetzt mal vermuten, dass wir auch da noch nicht wirklich am Ziel sind.
Wo Sie mit diesen Personen gesprochen haben, was hat diesen Personen eben auch geholfen? Oder eben, was hätten Sie sich noch gewünscht? Vielleicht so 2, 3 Punkte, die Ihnen gerade so einfallen. Auch ein Beispiel, das gut gegangen ist.
Ja, also dass einem geglaubt wird, ist sicherlich zentral. Also, dass das nicht abgetan wird. Ja. Und dass eben informiert wird über das, also welche Möglichkeiten habe ich, also dass ich mich eben an eine Opferhilfestelle wenden kann und welche Möglichkeiten haben die, dass der Kontakt vielleicht hergestellt wird mit der Opferhilfestelle, also dass diese Barriere schon mal wegfällt. Das ist ja immer auch ein Schritt, also für jeden Menschen wäre das ja ein Schritt, sich dann zu melden. Und da kann die Polizei, wenn die sozusagen der Erstkontakt ist, schon viel, viel an Barrieren abbauen.
Jetzt steht der Bericht. Wie geht es jetzt in diesem Thema weiter? Können Sie da schon etwas sagen? Was sind Ihre Learnings aus diesem Bericht, wo Sie vielleicht jetzt noch für sich und auch Ihre Forschung weiter forschen?
Also die Learnings sind im Grunde, dass nochmal bestätigt wurde, dass es da deutliche Wissenslücken gibt, dass wir noch viel mehr Arbeiten dazu brauchen, dass wir viel mehr wirklich auch Daten dazu brauchen, wie das in der Schweiz aussieht. Und der Bericht hat mir insofern Hoffnung gegeben, dass der Bund wirklich also das anerkannt hat, dass es ein Problem ist und dass etwas getan werden muss und dass nicht nur die Kantone in der Verantwortung sind, die sind natürlich auch in der Verantwortung, gerade wenn es um die Hilfsangebote geht, aber dass eben auch der Bund selber seine Einheiten, die dafür zuständig sind, die Behörden, die dafür zuständig sind, dass die eben jetzt auch die Aufgabe haben, an dem Thema zu arbeiten oder das zu unterstützen, dass zum Beispiel Forschung betrieben werden kann zu dem Thema.
Jetzt haben wir sehr viel über Bund und Institution und auch Fachstellen geredet. Was kann die Gesellschaft tun, um dieses Thema in die Gesellschaft breiter abzustützen und vielleicht auch jeder Einzelne oder jede Einzelne ihren Beitrag leisten zum Thema?
Also selber auch Barrieren abbauen, also ja, grundsätzlich im Kontakt und dann auch, ja, also da muss man natürlich darüber informiert werden, aber es muss darüber gesprochen werden, es muss darüber berichtet werden, dass eben klar wird, das ist ein Thema und Menschen mit Behinderungen haben ein erhöhtes Risiko, Opfer von Gewalt zu werden. In Einrichtungen, aber eben auch, wenn sie im Privathaushalt leben, sind sie auch betroffen von häuslicher Gewalt oder auch eben im öffentlichen Raum.
Und halt den Diskurs hat und immer offen und auch mit offenen Ohren und Augen auf die Welt losgehen, oder?
Genau.
Ja, Frau Krüger, mich hat es sehr gefreut für diesen kurzen Input. Ich bewundere Ihre Forschung und auch danke, dass Sie für dieses Thema geforscht haben. Und ich habe gesehen, Sie brennen immer noch fürs Thema. Und viel Spaß beim Weiterforschen, auch wenn es ein schwieriges Thema ist. Aber ich nehme Sie also Sie brennen für dieses Thema und so Leute brauchen es. Danke vielmals.
Danke Ihnen und danke für die Einladung.